Es ist so wunderbar. An vieles wurde heute gedacht. Und unsere Herzen, denke ich mal, gehen auf, wenn wir dieses Ganze sehen und hören über die Schöpfung Gottes, wie das vielfältig so geschaffen ist. Und immer wieder werden wir aufgerufen zum Danken. Und es ist so wichtig. Nun, ich brauche nicht zu fragen, die Kinder, was eigentlich ein Papagei ist. Ne? Wie wir alle wissen, was ein Papagei ist, oder nicht? Klar doch, das ist eins der Tiere oder der Vögel, sage ich mal so, was wir vielleicht in der Kindheit lernen. So ein buntes Tier und so wunderbar sieht das Ding aus. Aber das Ding kann auch sprechen, wisst ihr das, Kinder? Ja, das kann sprechen. Spricht das dann von sich selbst oder nur das, was man ihm beibringt? Das, was ihm beibringt. Selbst kann das Ding nicht denken. Ich weiß es ja nicht natürlich, was er denken kann, aber zumindest nicht allzu viel. Denn dieses Denken hat uns Gott gegeben, uns Menschen. Da war mal einer, der wollte seinem Papagei auch was beibringen und vor allem, dass er Danke sagt. Dieser Papagei hieß Peter und da hat er ihm gesagt, Peter sagt Danke. Und das musste man natürlich immer wieder wiederholen und immer wieder wiederholen, bis das Ding das Einklammer schnallt und dann sagt er Danke. Und dann bei bestimmten Gelegenheiten auch, und das wird schon schwierig. Aber selbst wenn er das gelernt hat, dann sagt er das nicht aus dem Grund, da er dankbar ist, sondern nur, weil er ihm das beigebracht wurde, bei der Situation muss er das eben dann heranschnattern, Danke zu sagen. Wisst ihr, diese Geschichte wurde mir zu einer Geschichte und zum Nachdenken gebracht. Was sind wir Menschen? Wie sagen wir Danke? Danke sagen kann man sehr, sehr unterschiedlich. Und es ist gut, wenn wir Eltern unseren Kindern das von klein auf beibringen. Du musst Danke sagen. Wenn die Oma oder jemandem ein Bonbon sagt, sag Danke. Es ist ganz, ganz wichtig. Nur leider bleibt es dabei, dass diese Kinder dann es zu einer Floskel entwickeln. Denn weil wir Eltern sind oft so, dass wir das nur als Floskel eben gebrauchen. Wir sagen es, weil man sagen muss, das gehört zu unserer ethisch-moralischen Erziehung und das muss man höflich sein und man sagt das eben Danke. Wunderbar. Aber wie viel denkt man darüber nach? Was geschieht eigentlich, wenn wir Danke sagen? Haben wir uns mal darüber Gedanken gemacht? Was sagen wir damit aus, wenn wir Danke sagen dem Geber, wenn jemand etwas uns gibt oder schenkt? Wir drücken ja ihm eigentlich unsere Freude aus, wie glücklich wir darüber sind, dass wir dies oder jenes bekommen haben. Egal was das ist, ob es ein Gegenstand ist oder ist es irgendein Wunsch oder sonst noch irgendeine Hilfe. Und wir sagen ihm, wie wichtig mir das ist, wie ich das doch hochschätze. Und wie fühlt sich der Geber dabei, wenn er das sieht? Oh, wie oft haben wir das, denke ich mal, in unserem Leben erfahren, dass einer dann sehr Danke sagt und lächelt auch noch dabei. Dabei sieht man, dass es eine Maske aufgezogen hat und im 0,nix wirft er das Ding dann irgendwann mal in den Müll, oder nicht? Haben wir so etwas erfahren? Wie geht es uns dabei? Das ist der Mensch. Ich habe einige Schriftstellen, es gibt mehrere darüber, aber wir können nicht alle die ganze Bibel hier durchgehen, aber einige Schriftstellen habe ich gefunden, die eigentlich sehr traurig sind, wo Gott etwas beurteilt über den Menschen. Und zwar in Amos Kapitel 5, Vers 21 sagt Gott Folgendes: Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch eure Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von euren Mastkälber schaue ich gar nicht an. Tu nur hinweg von mir das Lärm deiner Lieder. Die andere Übersetzung sagt, das Geplärr, der nennt das nur als Geplärr der Lieder. Und dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Was ist das denn? Oh, das Volk Israel zu der damaligen Zeit, wo Gott das gesagt hat, waren sehr hoch in diesem Bereich. Sie haben die Gottesdienste aufgebaut, die Feste waren geschmückt. Es war wunderbar, vielleicht sogar viel schöner, als es hier ist heute. Oh, sie haben gesungen, sie haben Opfer gebracht, sie haben wohl alles gemacht, was Gott ihnen gesagt hat. Und auf einmal benotet Gott das so schrecklich und sagt, tue weg, ich hasse es. Was ist denn die Ursache? Was ist los? Psalm Kapitel 62, Vers 2, da sagt der Psalmist, mit ihrem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Merken wir, wo es hingeht. Und Jesus bringt das richtig auf den Punkt in Matthäus Kapitel 15, Vers 8. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und das ist traurig. Und wenn wir heute die Welt betrachten, wenn wir heute die Menschen betrachten und ich denke mal, wenn wir heute sogar in unser Herz manchmal hineinschauen, dann müssen wir uns bei diesem Gedanken fangen, ist das auch vielleicht mit mir so, dass ich so doppelherzig bin, so geteilten Herzens bin? Nach außen tue ich etwas und im Inneren bin ich was anderes? Viele nehmen es heute alles für selbstverständlich. Man ist oder man wird langsam blind. Man achtet nicht mehr auf alles, was man hat und bekommt. Und man merkt es einfach nicht, dass man so langsam, langsam aber sicher unzufrieden wird, nörgelisch wird, ja hässlich, denn das guckt aus allen Löchern dann heraus. Schauen wir uns mal die Leute in Gesichter manchmal an. Was guckt da eigentlich raus? Man wird tatsächlich von außen hässlich, unbeliebt und nicht selten verhasst gegen alles und alle. Ich denke mal, wir alle stellen uns jetzt die Frage, ja, aber wie kommt man da hin? Wie rutscht man da eigentlich in so einen Zustand hinein? Und wie kommt man da wieder raus? Das Thema, was ich heute benannt habe oder worüber ich sprechen möchte, es wird vielleicht was länger dauern, aber ich möchte euch schon mal darauf vorbereiten. Sie brauchen ja nie nach Hause gehen, die Frauen brauchen kein Essen machen. Heute gibt es ein festliches Essen hier, ne? Und von daher, ich versuche euch ein bisschen etwas zu erklären, was sehr wichtig ist für uns alle. Danke sagen, dankbar sein. Ist das dasselbe? Einige schütteln mit dem Kopf. Immer mehr nicht. Also haben diese Leute sich schon damit auseinandergesetzt. Interessant. Zwei Schriftstellen bringen das vielleicht eventuell auf den Punkt. Und zwar in Epheser Kapitel 5, 20 können wir auch hier sehen. Gerade haben sie das schön so auf so ein Plakat geschrieben. Sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und die zweite Stelle, die dir ähnlich ist, diese anderen, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Fällt uns da was auf in diesen zwei? Da habe ich markiert das erste Wort vom ersten Vers, sagt alle Zeit Danke. Und im zweiten sehen wir das, seid in allem dankbar. Ist das überhaupt möglich? Und wie macht man das eigentlich praktisch? Ich weiß, so manch einer ist in Verzweiflung geraten. Mir ging es ähnlich und geht es bis heute manchmal so. Dass man so schnell unzufrieden ist über bestimmte Dinge, die ja dann über einen kommen und man weiß nicht, damit umzugehen. Man wird irgendwie nörgelisch in einem und es kommt etwas in einem vor, alles andere als Dankbarkeit. Wie macht man das? Ein gesegneter Prediger des letzten Jahrhunderts und Anfang dieses Jahrhunderts, der tragisch aus dem Leben gegangen ist oder umgekommen ist bei Paragleiten. Die meisten wissen, über wen ich rede, ist Hans-Peter Reuer, der vielen Menschen zum Segen geworden ist zu seinen Predigten. Er hat das auf den Punkt gebracht und hat den Satz gesagt, danken und denken gehören zusammen. Die kann man nicht trennen. Und eine Aussage hat es mir richtig angetan. Und zwar hat jemand sich auch da Gedanken drüber gemacht und gesagt, du sähst einen Gedanken und erntest eine Tat. Du sähst eine Tat und erntest eine Gewohnheit. Du sähst eine Gewohnheit und erntest einen Lebensstil. Und du sähst einen Lebensstil und erntest eine Bestimmung. Diese Aussage hat es in sich. Wir merken, es beginnt immer mit dem Gedanken. Du erntest den Gedanken. Da fängt es an. Es wird immer wieder erstmal in unsere Gedanken hineingesät. Und dann steht die Frage, was mache ich damit? Was mache ich mit meinem Denken? Wir denken vielleicht, das ist eine schöne Aussage und so weiter, aber es ist biblisch belegbar. Oh doch, lesen wir mal aus Römer Kapitel 1, Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, schreibt Paulus, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern, es kommt das Gegenteil, sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Ist vielleicht schwierig zu verstehen, deutsche Sprache ist ja so eine Sache, die wandert sowieso immer wieder. Da ist die Hoffnung für alle, bringt das vielleicht noch besser auf den Punkt für diejenigen, die diese Sprache nicht verstehen. Und zwar, denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, ist doch klarer, nicht wahr? Sie haben schon immer gewusst, dass es in Gott gibt. Und wer dieses heute sich anschaut, wie genial das gemacht ist alles, nur über den Halm, diesen Kornhalm haben wir heute gehört, wie genial das geschaffen worden ist auf Anhieb. Das heißt, man weiß, da ist ein Gott, da ist eine Intelligenz dahinter. Aber man nimmt das nicht wahr. Sie wussten es, verweigerten sie aber die Ehre und den Dank, die ihm gebührt. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses. Und da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihren Herzen finster. Ist das nicht schrecklich? Du fragst vielleicht, worüber soll man dann denken oder nachdenken? Das ist ja alles schön und gut. Ja, hier hat man das ganz klar gesagt, ihre Gedanken waren eben woanders, aber wie ist das denn praktisch? Wie, was muss ich denken? Womit soll meine Gedankenwelt dann voll sein, damit ich danken kann und dankbar bin? Ist das überhaupt möglich, die Gedanken zu steuern? Eins steht fest. Wenn Gott das sagt, dann ist das möglich. Wenn er das gesagt hat, das ist möglich und ihr seid in dieser Verantwortung, dann kann man das machen. Denn unsere Gedanken, die sind ja wie Vögel. Luther hat das ja damals schon gesagt, dass die Vögel können wir nicht verhindern, über unsere Köpfe zu kreisen. Wer kann, hat es schon mal versucht? Das geht nicht, die fliegen sowieso. Aber ihr könnt verhindern, auf eurem Kopf ein Nest zu machen. Ich sehe hier keinen mit einem Nest, also verhindern wir das schon ganz gewaltig. Ihr Lieben, unser Herz ist wie ein Gefäß, das immer gefüllt wird. Und wir persönlich, jeder ist in der Verantwortung, womit ich dieses Herz fülle. Und womit ich dieses Herz fülle, das kommt auch raus. Wenn ich Kartoffel sehe, wir sind heute bei Erntedankfest, dann kommt gar kein Getreide und kein Kürbis. Nein, da kommen dann nur Kartoffeln. Und wie schön, dass Gott uns da nicht im Dunkeln lässt, sondern er gibt uns auch ganz praktische Ratschläge, was wir da tun sollen, wie wir das tun sollen, womit wir unsere Gedanken füllen sollen. Und zwar steht das in Philipper Kapitel 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüdern und Schwestern, alles, was wahrhaftig oder was wahr ist, was ehrbar oder ehrlich ist, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend oder wohltuend, kommt von Wohltat, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes hat, darauf seid bedacht. Oder mit anderen Worten, darüber denkt nach. Wenn ich jetzt in unsere Köpfe hineinschauen würde oder in unsere Gedankenwelt und ich fragen würde, wer ist bereit, unsere Gedanken jetzt richtig so auf die Tafel alle aufzuschreiben und immer wieder das alles lesen können? Ist da immer alles ehrlich? Ist da immer alles wahr? Sind wir immer darauf bedacht, jemandem zu helfen, irgendeine Wohltat zu erweisen? Sind wir immer daran bedacht, die Menschen zu lieben, egal wer sie sind, selbst wenn sie auch verhasst gegen uns sind und uns das Böse wünschen? Sind wir bedacht darauf, diesen Menschen Gutes zu tun, sie zu lieben? Womit ist unsere Gedankenwelt voll? Wir merken, dass es hier mit einer Entscheidung zu tun hat und nicht mit dem Können. Ob wir das können oder nicht, ob es machbar ist oder nicht. Einzig und allein hängt das mit der Entscheidung zu tun. Ob ich den Vögeln erlaube, über meinen Kopf zu fliegen kann ich nicht entscheiden. Aber ich kann entscheiden, ob ich ihnen eben dieses Nest auf meinem Kopf machen kann. Das kann ich entscheiden, ja oder nicht, oder? Auch hier, der Weg der Dankbarkeit, das ist ein Prozess. Und ich muss mich dafür entscheiden, will ich das oder nicht? Ich entscheide mich nicht für das Ziel, was daraus resultiert. Das Ziel kommt immer automatisch. Angenommen, wir haben zwei Wege, wir stehen vor einer Gabelung. Ein Weg führt nach Hamburg, der andere führt nach München. Und ich weiß ganz genau, ich möchte nach München fahren. Ich sage aber, ach, der Weg, der ist aber nicht so schön und so, da gibt es immer wieder Staus und so. Ach komm, ich nehme den Weg nach Hamburg. Ich will aber nach München, hä? Absurd, so etwas gibt es nicht. Ich muss diesen Weg einschlagen und ich muss diesen Weg fahren, denn ich möchte letztendlich nach München. Und ich muss mich dann eben für diesen Weg entscheiden. Das ist so einfach und so simpel. Nun, Danke sagen oder dankbar zu sein, ist ein Weg, für den ich mich entscheiden muss. Und wenn ich mich für die Undankbarkeit entscheide, brauche ich mich nicht wundern, dass ich eines Tages automatisch in Verbitterung, in Zorn, Angst und in Entziehen von Menschen und Gott komme. Denn das ist das Ziel der Undankbarkeit. Wer von uns möchte zornig, bitter und hässlich sein? Ich brauche das noch nie mal auffordern. Ich weiß ganz genau, da wird keine Hand hochgehen. Aber das ist das Ziel. Das ist das Ziel der Undankbarkeit. Bonhoeffer hat es mal so gesagt, Dietrich Bonhoeffer: Dankbarkeit öffnet den Weg zu Gott. Und die Schlussfolgerung ist, dass die Undankbarkeit ganz automatisch mich von Gott wegführt. Das ist doch so von logisch. Friedrich von Bodelschwingh sagte Folgendes: In Christus zu reifen bedeutet, Christus zu danken. Denn durch die Dankbarkeit drücken wir unser Vertrauen unserem Gott gegenüber aus, dass er es immer gut mit uns meint. So wie das kleine Kind, was vielleicht von der 2 Meter Höhe runterspringt, ohne nachzudenken, wie wird der Vater das jetzt machen, ihn aufzufangen? Wird er sich jetzt so hinstellen oder so? Wird er ein Netz nehmen? Macht er das einfach mit den Händen? Das interessiert ihn gar nicht. Er entscheidet sich nur einfach für diesen Weg, ich springe. Der Vater wird es schon machen. Das ist das volle Vertrauen auf den Vater. Und das ist auch die Dankbarkeit. Wenn wir uns entscheiden für Dankbarkeit, dann vertrauen wir uns völlig unserem Gott und darauf kommt es ja an. Ja, ihr Lieben, Gott hat gesagt, ohne Glauben, das heißt Vertrauen, nicht Glauben an jemanden, an irgendwas. Daran glaubt auch der Teufel, dass es Gott gibt, sagt die Bibel auch. Darauf kommt es nicht an. Es kommt auf das Vertrauen, auf den Glauben, der eng verbunden ist mit dem Vertrauen, ist es unmöglich, sagt er, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, muss vertrauen. Es gibt ein passives und ein negatives Danken. Wissen wir das? Ein passives und aktives Denken. Genauso wie Freude. Paulus ruft auf, freut euch in dem Herrn alle Zeit, sage ich euch, freut euch. Das ist ein Befehl. Würde man sagen, naja, das ist ja schön und gut. Natürlich, wenn mir dann zumute ist, ich freue mich und so. Gerade so eine wunderbare Atmosphäre wie heute, wir freuen uns alle. In der Familie läuft alles wunderbar, freue ich mich. Sobald irgendwas ein Querstrich kommt und so weiter, ja, wie kann ich mich dann freuen? Oh doch, genau dann kommt es darauf an, kann ich mich freuen oder nicht? Entscheide ich mich für die Freude oder nicht? Kann ich sagen, es wird wieder alles gut und das, was jetzt über mich gekommen ist, das ist irgendwie gut für mich, obwohl ich das jetzt noch nicht verstehe? Das ist ein aktives Danken. Das ist eine aktive Freude. Genauso wie eine Liebe. Junges Paar, das sich verliebt hat und verliebt sind. Ja, die können nichts dagegen tun. Die sind verliebt bis über die Ohren. Das sprudelt einfach über sie. Und dann sind sie ein paar Jahre verheiratet und auf einmal müssen sie danach ringen und suchen. Da müssen sie sich auf einmal entscheiden. Ich habe meinen Partner so geheiratet, wie er ist, brutto. Ich möchte ihn lieben, so wie er ist, mit seinen ganzen negativen Seiten. Das ist aktive Liebe. Und das ist hier bei der Dankbarkeit genauso. Ihr kennt doch das Buch Pollyanna, oder nicht? Die meisten haben es ja schon mal gelesen oder gehört, vielleicht als Hörbuch. Ich habe es jetzt auch mal einige Male anhören müssen, als wir mit den Kindern viel unterwegs waren, damals, als sie klein waren und so. Es ist ganz interessant. Dieses Mädchen ist aufgewachsen in einer Pastoren-, einer Missionarsfamilie. Die waren sehr arm. Und der Vater hat ihr das beigebracht, ein Spiel zu spielen. Kennt ihr das, Kinder? Ein Spiel, es ist ein Superspiel. Wenn ihr das gelernt habt, habt ihr sehr viel in eurem Leben gelernt. Das ist ein Spiel, dass man, egal was über einem kommt, einfach suchen wird, was ist da Positives dabei und dafür zu danken. Ach, es ist so herrlich. Sie hat ihre Eltern verloren. Sie hat es sehr schwer gehabt, dieses Kind. Musste bei einer Tante aufwachsen. Und diese Tante, die war nörgelig, die war alles andere als dankbar. Aber sie hat ihre Pflicht erfüllt. Da sind wir ja schon mal bei dem Anfang unserer Predigt, nicht? Wir erfüllen irgendwelche Pflicht, wir machen irgendwelche Floskeln, aber im Herzen sind wir weit weg davon. Und das war diese Poliane. Die Tante Poli, so hieß die. Und die Poliana, die war ganz anders. Sie hat sehr viel gelitten, aber sie hat aus allem über die Dankbarkeit gesucht. Und sie war ein sehr frohes Mädchen. Die hat auch die Welt, die um sich war, umgekrempelt. Können wir das? Wir würden fragen, wie ist das dann möglich? Da sind wir bei der nächsten Dankbarkeit. Öffnet, ich habe hier einige Schrift nicht eingeblendet, gehen wir mal weiter. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles. Und das ist das Nächste. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und die nächste Schriftstelle, in allem dankbar zu sein. Für alles, würdest du sagen? Für alles, das ist unmöglich. Ja? Was sage ich eigentlich Gott, wenn ich ihm nicht danke? Ich sage das natürlich nicht mit meinen Worten. Und sogar vielleicht nicht bewusst. Aber in meinem Unterbewusstsein sage ich, du bist im Unrecht, Gott. Und du hast gerade einen Fehler gemacht. Das sagen wir ihm, wenn wir undankbar sind. Wir würden vielleicht sagen, ja, wie kann ich aber danken, wenn meine Angehörigen so früh gestorben sind? Ich hätte sie ja noch gerne länger beibehalten. Christenverfolgung und Missionare werden umgebracht. Mein Haus ist abgebrannt und ich oder der Partner krebskrank geworden. Das Kind bricht schlechte Noten nach Hause. Und ich bin gerade von der Arbeit gekündigt worden. Und mein Partner ist in Depression verfallen. Wie kann ich da danken? Ich möchte uns eine interessante Legende vorlesen. Hans-Peter Reuer hat es gesagt, gerade über diese Legende sagt er, die ist, steht nicht in der Bibel, aber die ist durchaus biblisch. Und da habe ich gesagt, tatsächlich. Ein Einsiedler namens Johannes, der viel über die Rätsel des Lebens nachdachte, hatte einen Traum. Kinder, hört gut zu, ist eine ganz tolle Geschichte. Eine Stimme rief ihn, sieh, stehe auf, nimm deinen Stab und komm mit mir. Ich will dir die Wege Gottes zeigen. Ein unbekannter Mann trat zu ihm und sagte, ich gehe mit dir, denn alleine kommst du nicht zurecht. Am Abend kamen sie in ein Haus. Und der Hausherr versorgte sie aufs Beste, denn er hatte einen Freudentag. Sein Feind hat sich mit ihm versöhnt und schenkte ihm einen goldenen Becher. Am Morgen beim Abschied sah der Einsiedler, dieser Johannes, wie sein Begleiter den goldenen Becher heimlich in sein Bündel steckte und ihn mitnahm. Der Johannes wurde böse, aber er hielt die Antwort, schweig, es sind die Wege Gottes. Am nächsten Tag waren sie bei einem Mann, der schrecklich fluchte und ein Geizhals war. Ehe sie am Morgen wieder gingen, schenkte der Begleiter dem diesen goldenen Becher. Wieso das denn? Empörte sich der Einsiedler. Der andere legte seine Finger auf den Mund und sagte, schweig, es sind die Wege Gottes. Am nächsten Tag übernachten sie in einer Familie, die arm war. Aber sie wurden sehr herzlich aufgenommen. Gott segne dich, Gott segne euch, rief der Begleiter. Aber beim Weggehen ergriff er das Licht und zündete heimlich ihnen die Hütte an. Der Einsiedler wollte ihm in die Hände fallen. Schweig, es sind die Wege Gottes, sagte der Begleiter. Am vierten Tag kehrten sie bei einem ein, der nur einen einzigen Sohn hatte. Ich kann euch nicht begleiten, sagte der Vater am Morgen. Aber mein Sohn zeigt euch den Weg, vor allem den Steg über die Schlucht. Der Junge ging voraus. Als sie bis zur Mitte des Stegs kamen, packte der Unbekannte den Jungen und schleuderte ihn in die Tiefe. Der Johannes war geschockt. Das sollen die Wege Gottes sein? Du bist ein Lügner, rief er entsetzt. Da verwandelte sich sein Begleiter in einen Engel und sagte, höre Johannes, der goldene Becher war vergiftet. Der Geizhals wird sich daraus den Tod trinken. Der arme Mann wird unter der Asche seines Hauses einen Schatz finden, mit dem ihm aus aller Not geholfen ist. Und das Kind, das sich in den Strom schleuderte, wäre ein Mörder geworden. Du könntest die Weisheit der Wege Gottes nicht finden. Nun hast du ein Stück davon gesehen. Sei in Zukunft vorsichtig mit deinen Urteilen. Wir würden sagen, das ist eine tolle Geschichte, eine Legende und so, ja, ob das so wirklich sich verhält. Dann möchte ich schließen mit einer Geschichte aus der Bibel. Und zwar geht es um Josef. Wir alle, die die Bibel lesen, kennen die Geschichte von Josef. Eine ganz tolle Geschichte, eine dramatische Geschichte mit einem Happy End. Wunderbar. Aber was sich da abgespielt hat in diesen Jahren, das müssen wir uns mal durch den Kopf gehen lassen. Die Brüder hassten seinen Bruder über alles. Sie wollten ihn umbringen. Letztendlich haben sie ihn verkauft nach Ägypten. Jetzt kommt Josef nach Ägypten. Er versteht die Welt nicht. Wieso? Weshalb? Womit habe ich das verdient? Wird so nicht geschrieben, aber man könnte es sich vorstellen. Er wird in die Sklaverei verkauft. Noch nicht genug. Er wird verleumdet und kommt ins Gefängnis. Und verbringt da einige Jahre im Gefängnis. Es vergehen viele Jahre der Unwissenheit. Der Josef weiß nicht, warum das über ihn gekommen ist. Aber er lernt viele Lektionen. Er vertraut Gott. Es kommt eine Hungersnot über Ägypten. Diese Geschichte können wir nicht alles erzählen. Die können wir nachlesen. In 1. Mose, falls jemand nicht weiß, wo die steht, in 1. Mose, Kapitel ab 37 und aufwärts. Wunderbare Geschichte. Empfehlenswert. Und jetzt wird der Josef zu der rechten Hand des Königs, ganz hoch oben. 2 Jahre regiert er schon in Ägypten, ein großer Mann. Und interessant, Josef sucht nicht die Möglichkeit, nach Israel zu gehen und seine Brüder und seinen Vater aufzusuchen. Hatte er jetzt alle Möglichkeiten. Für ihn stand alles offen. Wer, wenn nicht er? Er tut nichts. Er wartet, was Gott mit ihm vorhat. Er versteht zwar nicht, was das ist, aber er weiß, dass es gut ausgehen wird. Nach 2 Jahren kommen seine Brüder, voller Hunger, wollen essen und er erkennt sie. Jetzt kommt die Stunde der Lösung. Jetzt lüftet sich endlich mal das große Geheimnis. Und schaut mal, als er sich seinen Brüdern offenbart und sagt, ich bin Josef, dann sehen wir, was er sagt. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Merken wir, ich habe es rot angestrichen. Ihr habt mich verkauft. Das sagt er. Aber dann wendet er und sagt etwas ganz anderes, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch, Gott, jetzt ist Gott auf einmal im Spiel, er war das eigentlich, der dahinter stand, vor euch hergesandt. Denn dies ist das 2. Jahr, dass die Hungersnot im Lande herrscht und es werden noch 5 Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Bin ich bereit, diese Jahre auf mich zu nehmen, wenn über mich etwas kommt und sagen, Herr, ich verstehe zwar nur Bahnhof, ich weiß nicht, warum das jetzt über mich, über uns gekommen ist, Ich weiß nicht, warum jetzt mein Partner depressiv geworden ist. Ich weiß nicht, warum so viele Verleumdungen sind, warum mein Vater verstorben ist oder mein Kind so gut, so schlecht geht. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur eins. Ich vertraue dir. Ich danke dir jetzt schon dafür im Glauben und Vertrauen, dass das alles gut ausgehen wird. Und ihr Lieben, der kommt, der Tag kommt. Also merken wir, es ist nicht dasselbe, Danke zu sagen oder dankbar zu sein. Und den letzten Satz, erst wenn ich gelernt habe, für alles zu danken, kann ich ein dankbarer Mensch sein. Möchtest du das auch? Das wünsche ich dir und mir. Ich weiß, es ist hier viel Theorie gewesen. Und diejenigen, die mich kennen, werden sagen, Obsten, wie ist es bei dir? Und ich gebe euch recht. Ich kämpfe und knabere daran, genauso wie ihr. Aber wir alle sitzen in dem Boot. Und es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen und sagen, komm, ich habe es heute verstanden. Ich will es versuchen. Ich will mich dafür entscheiden. Ich kann es nicht. Aber Gott, der das will und der das kann, er wird uns das geben. Gott segne uns. Wir stehen auf und wollen beten.